Gemeinschaft zu erleben mit anderen Christen ist was Wunderschönes. Wir erleben das hier im Gottesdienst. Wir haben es gestern erlebt bei unserem Kreisrat. Kreisrat ist die Delegiertenversammlung der FEGs. Wir gehören hier zum Bayerisch-Schwaben-Kreis. Gestern waren wir in Neuburg an der Donau, das ist die nördlichste Gemeinde in unserem Kreis, geht runter ja bis nach Füssen, rüber nach Lindenberg, und Augsburg ist so fast die östliche Grenze. Ja, so dieser Bezirk, 16 Gemeinden sind wir da, war ein ganz schönes Miteinander. Soll herzlich grüßen von dort, von dieser Versammlung gestern in Neuburg. Und jetzt hier Gottesdienst so miteinander zu erleben, ich muss sagen, es geht mir einfach gut. Ne? Es werden immer mehr Leute, die kommen. Wir müssen schon unten im Café Jonas übertragen. Es ist einfach schön. Danke, dass ihr da seid. Natürlich auch danke, dass du online dabei bist. Ja? Wenn es nicht anders geht oder du weit entfernt wohnst. Ich weiß ja von einigen, für die wäre es viel zu weit, jeden Sonntag hierher zu kommen. So sind wir miteinander verbunden und erleben Gemeinschaft. Hören Gottes Wort, und das wollen wir jetzt auch tun. Und ich sage euch, der Predigtext für den heutigen Sonntag, Markus Evangelium Kapitel 2, der liest sich wunderbar leicht. Also das ist so ein Text, den kannst du lesen und denkst, ja, liest sich ganz leicht. Und dann beim Näherlesen, oh, da löst er doch einiges aus, zumindest bei mir. Erstaunen, Unruhe, Fragen, Freude, viel Emotion. Viel Emotion. Ich will dich mit meiner Predigt heute beruhigen, wenn du in Unruhe gekommen bist durch den Bibeltext. Und ich will dir auch eine gute Perspektive zeigen, wenn du in Unruhe gekommen bist durch den Bibeltext. Ich hoffe, dass du diese Perspektive dann für dich annehmen kannst und es umsetzt, andere Menschen dann auch zu berufen. Wir sind ja in dieser Serie drin, wie Jesus, und heute das Wort, wie Jesus berufend. Wo und wieso und wozu und so, darüber werden wir jetzt nachdenken. Ich lese den Bibeltext, wer es gern mitlesen möchte, Markus Evangelium Kapitel 2, Verse 13 bis 17. Es dauert immer Zeit, bis man es am Smartphone aufgerufen hat, ne, und dann in der entsprechenden App den Bibeltext gefunden hat oder die Bibel aufgeschlagen hat. Markus Evangelium, Kapitel 2, Vers 13 bis 17, die Berufung von Levi. Jesus ging wieder ans Seeufer, und wieder strömten unzählige Menschen zu ihm. Wieder prägte er ihnen Gottes Botschaft ein. Während er umherging, fiel sein Blick auf Levi, den Sohn von Alpheus, der saß an der Zollstation. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und wurde ein Nachfolger von Jesus. Jesus nahm dann die Einladung Levis an und kam als Gast in dessen Haus. Viele Steuereintreiber und Leute, die Schuld auf sich geladen hatten, setzten sich mit Jesus und seinen Schülern dort an den Tisch. Insgesamt waren es sehr viele, die da zu seinen Nachfolgern wurden. Die Theologen, die zur Gruppe der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit den Menschen, die gegen Gottes Gesetz verstoßen hatten, und mit den Steuereintreibern zusammen zu Tisch saß. Deshalb sagten sie zu seinen Schülern, was soll das? Mit Steuereintreibern und Gottlosen setzt er sich an einen Tisch. Jesus hörte das und sagte zu ihnen, es sind nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen, sondern die, denen es schlecht geht. Genauso ist es, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu Gott zu rufen, sondern die, die gegen seinen Willen handeln. Was haben wir gelesen? Es geht um Levi, den Sohn des Alpheus, Levi, oder mit seinem anderen Namen Matthäus, den Schreiber des Evangeliums, ein Zöllner, heute ein ehrbarer Beruf, damals genau das Gegenteil. Jesus begegnet ihm und beruft ihn. Und Levi geht und wird ein Nachfolger von Jesus. Ganz easy. Und genau das ist für viele das Problem. Ganz easy. Und dann klingt dieses Wort Berufung plötzlich auf und strahlt als eine große Überschrift und hat eine ganz bedrohliche Ausstrahlung. Was will Gott von mir? Wozu bin ich berufen? Die Frage wird hin und her gewälzt, manchmal über Tage, Monate, Jahre. Unter älteren Christen, ich hatte schon so ein Gespräch, findet man dann das Problem von hinten. Als junger Mensch hat da einer einen Ruf Gottes verspürt und er hat Nein geantwortet. Weil die Umstände es nicht zugelassen haben, weil die Eltern dagegen waren, weil die Freunde abgeraten haben. Das dominierende Motiv in den Köpfen dieser Menschen, ist seitdem ungehorsam. Gott hat mich gerufen und ich bin sitzen geblieben und bin nicht gegangen. Der Zug ist abgefahren, schon lang raus aus dem Bahnhof und einsam und verlassen steht diese Person da am leeren Bahnsteig und versucht es sich dort irgendwie gemütlich einzurichten. Ganz schön schwierig an einem Bahnsteig, an einem leeren. Wie geht es den anderen, die rechtzeitig in den Zug eingestiegen sind? Es ist sicher ein gutes Gefühl, genau das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Eine Arbeit zu tun, die mir selbst und anderen gut tut. Wieder andere kämpfen schwer mit ihrer Berufung. Täglich plagt sie der Zweifel, ob es tatsächlich das Richtige war, was sie anscheinend von Gott gehört haben und wessen Ruf sie gefolgt sind. Da gibt es große Herausforderungen, Widerwärtigkeiten, und die machen das Leben so schwer. Und es dauert nicht lange, und da scheint auch dieser Gott immer düsterer. Schließlich steckt er ja hinter dieser elenden Berufung. Also will er wohl, dass es mir so geht, wie es mir jetzt gerade geht. Treten wir mal einen Schritt zurück. Ich frage, liegt da nicht ein großer Denkfehler vor bei dem, was ich gerade skizziert habe? Berufung ist das, was ich tue, denkt so mancher. Eine spezielle Aufgabe, wahrscheinlich sogar aus dem christlichen Bereich. Die Berufung ist also dann irgendwie die christliche Art, etwas zu werden. Hier auf dieser Erde etwas zu leisten. Meine Berufung, das wird zur Quelle meiner Identität und meines ganzen Selbstwerts, meines Gefühls, meiner ganzen Person. Dirk Schütz hat ja am vergangenen Sonntag dazu auch manches gesagt. Gott, das ist dann für mich der für mich die große Frage zu beantworten hat, was meine Berufung ist. Die Hauptsache ist, er zeigt mir meinen Weg. Wer er selbst ist, interessiert mich eigentlich viel weniger. Wenn er mir meine Berufung gezeigt hat, muss er mir natürlich auch helfen, ihr zu folgen. Wenn ich dann vor Gott trete, dann nicht wie ein Kind vor seinen Vater, sondern mehr wie ein Mitarbeiter vor seinen Chef. Schwenken wir mal kurz rüber zu den Pharisäern. Sie kommen ja oft sehr schlecht weg. Das liegt oftmals auch daran, dass sie ja immer das Richtige tun wollten und getan haben, in ihren eigenen Augen und sehr streng darauf geachtet haben, dass auch andere immer das Richtige tun. Sie hatten es im Lauf der Jahre gelernt, ihre menschlichen Regungen so weit zu unterdrücken und ganz in den äußeren Anforderungen unterzugehen. Darauf haben sie sich oftmals anscheinend beschränkt. Die Fassade muss stimmen. Und sie haben im Laufe der Zeit die Messlatte wahnsinnig hochgelegt. Für sich selbst, aber natürlich auch für die anderen. Und haben dadurch, ohne dass sie es wahrscheinlich wollten, für sich selbst und für andere den Zugang zu Gott nahezu unmöglich gemacht. Vers 16. Die Theologen, die zur Gruppe der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit den Menschen, die gegen Gottes Gesetz verstoßen hatten, und mit den Steuereintreibern zusammen zu Tisch saß. Deshalb sagten sie zu seinen Schülern, interessanterweise nicht zu ihm selbst: Was soll das? Mit Steuereintreibern und Gottlosen setzt er sich an einen Tisch. Was Jesus hier tut, zeigt doch ganz eindeutig, dass der niemals Gottes Sohn sein kann. Wir Pharisäer müssen vor ihm warnen. Jesus fällt ein hartes Urteil über sie. Matthäus Evangelium Kapitel 23. Wehe euch, ihr Theologen und Pharisäer, ihr heuchlerischen Schauspieler. Ihr seid ja genauso wie die Gräber. Außen sind sie frisch gestrichen, sodass sie nett aussehen, aber im Inneren liegen Knochen von Toten und alle möglichen anderen unreinen Dinge herum. So erweckt ihr den Eindruck vor den Menschen, dass ihr ein gerechtes Leben führt, aber in Wirklichkeit lebt ihr ein Doppelleben und schert euch überhaupt nicht um die Frage, was recht und gerecht ist. Hartes Urteil. Sie haben versucht, durch ihre Lebensweise, durch die Taten, Gott nahe zu kommen. Und ich sage das mal ganz krass: Gott braucht die Pharisäer nicht. Und ich sage es noch krasser: Gott braucht dich nicht. Interessanterweise war dieser Satz anscheinend bis vor 200 Jahren ein ganz selbstverständlicher Teil des christlichen Glaubens. Das hat niemand aufgeregt, wenn einer gesagt hat: Gott braucht dich nicht. Weil dieser Satz dazu geführt hat, dass Menschen zur Verehrung Gottes hingeführt wurden und zur Anbetung. Wenn du heute hörst, wenn ich zu dir sage: Gott braucht dich nicht, dann fühlt sich das eher so an wie: Gott mag mich nicht. Ich fühle mich gedrängt oder zurückgestoßen und denke: Moment, stopp, ich bin nicht mehr erwünscht. Unser Glauben, unser Dienst für Gott ist doch so elementar wichtig für ihn. Was soll er denn machen ohne uns? Wie sollen denn die ganzen Menschen in die Schwabenhalle kommen, wenn wir nicht wären und sie einladen würden? Was bin ich doch so wichtig in diesem ganzen großen Miteinander? Während er umherging, Vers 14, fiel sein Blick auf Levi, den Sohn von Alphäus. Der saß an der Zollstation. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und wurde ein Nachfolger von Jesus. Gott, der mich nicht braucht, sieht den Menschen und ruft ihn zu sich. Kein Wort, dass Levi Heldentaten vollbringen soll. Kein Wort überhaupt von irgendwas, was er tun soll. Der einzige Einsatz ist sein Leben. Aber es ist anscheinend gar nicht wichtig, was er tut, sondern es ist sehr wichtig, wem er folgt. Jesus. Diese Beziehung zu ihm, die wird und die soll sein ganzes Leben prägen. Manche erinnern sich vielleicht an meine Predigt, die ich vor, vier Wochen hier gehalten habe, mit dem etwas provokanten Titel: Wie Jesus tanzend in der Wüste. Jesus braucht die Menschen nicht. Er wird nicht dadurch erst vollkommen, dass er Gemeinschaft hat mit den Menschen. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in sich vollkommen. Sie leben schon vollkommene Gemeinschaft in sich. Sie brauchen uns nicht. Und doch ruft Jesus Menschen zu sich. Hinein in diese Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Man könnte auch sagen, Jesus sagt: Willkommen zu Hause. Willkommen daheim. Wie verstehe ich den Begriff Berufung? Berufung ist willkommen daheim. Das ist deine Berufung, das ist deine Bestimmung. In diese Beziehung mit Vater, Sohn und Heiligen Geist einzutreten. Willkommen daheim. Wohin führt diese Berufung? Was ist das Ziel? Keine Ahnung. Das erfährt Levi nicht. Jesus ruft ihn hinein in eine persönliche Beziehung mit ihm. Folge mir nach. Nicht erledige meine Aufgaben. Ihr merkt, ich fülle den Begriff Berufung anders. Berufung ist nach meinem Verständnis eine Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der berufene Mensch wird dadurch heil und findet zu seiner wahren Identität. Das ist es, wozu ein Mensch berufen ist, in die Beziehung zu Gott zu kommen und einzutreten. Welch eine Freude, wenn du erkennst, wozu du berufen bist. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Das ist deine Berufung. Levi entscheidet schnell und spontan, ja, das muss gefeiert werden. Die Theologen bekommen Blutdruck. No way, no go, niemals. Ne? Niemals mit so einem Feiern und Essen. Gar nicht. Nein, geht gar nicht. Jesus, O-Ton, es sind nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen, sondern die, denen es schlecht geht. Genauso ist es, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu Gott zu rufen, sondern die, die gegen seinen Willen handeln. Das war zum Nachdenken für die Pharisäer. Wo sind sie denn eigentlich, auf welcher Seite? Sind sie die Gerechten? Oder sind sie doch auch die, die gegen seinen Willen handeln und bräuchten eigentlich diesen Jesus genauso? Er hat ihnen ganz schön was mitgegeben. Es geht also nicht darum, dass makellose Kandidaten in eine Gottesbeziehung kommen, irgendwie in eine geistliche Arbeit eintreten und dann etwas ganz Wichtiges tun, sondern es geht darum, dass gewöhnliche Sünder wie du und ich in Jesus und durch Jesus heil und heilig werden. Ich weiß nicht, ob dich das anspricht, ob du dich da emotional irgendwie herausgefordert fühlst oder erleichtert fühlst oder ob es dir den ganzen Druck wegnimmt, weil du seit Jahrzehnten auf dieser Erde rumwanderst und nach deiner Berufung suchst. Vielleicht hast du auch viele Fragen. Ne? Ich meine, unsere Serie geht ja noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Ne? Ihr könnt ja mal nachschauen bei Church Tools, was noch für Themen kommen. Wir werden schon noch zu den anderen Themen kommen, so ist es nicht. Aber heute möchte ich gern, dass wir hier einfach mal stehen bleiben und verweilen und es wirken lassen. Ich will dich gerne noch weiter entlasten und ich habe mir wirklich gefragt, ob ich hier mich nicht um Kopf und Kragen rede. Das, was du tust, spielt bei deiner Berufung keine Rolle. Paulus hat es mal formuliert an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, 2. Timotheus 1. Er ist es, Jesus, der uns gerettet und mit einer heiligen Berufung gerufen hat. Nicht aufgrund bestimmter Taten von uns, sondern aufgrund seines eigenen Entschlusses und seiner freundlichen Zuwendung. Diese Gnade hat er uns schon vor ewigen Zeitaltern durch den Messias Jesus zugedacht. Er ist es, der uns gerettet und mit einer heiligen Berufung gerufen hat. Nicht aufgrund bestimmter Taten von uns, sondern aufgrund seines eigenen Entschlusses und seiner freundlichen Zuwendung. Kein Mensch braucht länger darüber zu grübeln, wozu Gott ihn berufen hat. Das ist klar und eindeutig. Wir sind zu Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist gerufen, in Gemeinschaft gerufen. Ich brauche nicht nervös darauf zu warten, was Gott mal irgendwie mit meinem Leben machen wird und das Ziel kennen und den Weg schon ahnen und all diese Dinge. die ganze Zeit, wo ich wie verrückt herumgesprungen bin und meine Berufung gesucht habe, war er schon da. Er hat geduldig darauf gewartet, dass ich endlich mal stillhalte und den Kontakt suche, ihm in die Augen schaue. Gott ist ja kein Projekt. Gott ist Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Bin ich bereit, stillzuhalten und mal Gott zu begegnen? Bist du bereit, stillzuhalten und mal Gott zu begegnen? Ich habe in der Vorbereitung einen Abschnitt gelesen von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Nachfolge. Und da habe ich gemerkt, der Spitze ist ganz schön zu. Das kann beklemmend wirken, aber es ist nicht beklemmend, sondern es führt in die Freiheit. Bonhoeffer schreibt, jeder ist allein gerufen. Er muss allein folgen. In der Furcht vor diesem Alleinsein sucht der Mensch Schutz bei den Menschen und Dingen um ihn herum. Er entdeckt auf einmal alle seine Verantwortlichkeiten und klammert sich an sie. In ihrer Deckung will er seine Entscheidung fällen, aber er will Jesus nicht allein gegenüberstehen, mit dem Blick auf ihn allein sich entscheiden müssen. Aber nicht Vater und Mutter, nicht Weib und Kind, nicht Volk und Geschichte decken den Gerufenen in dieser Stunde. Christus will den Menschen einsam machen. Er soll nichts sehen als den, der ihn rief. Als ich an dieser Stelle in der Vorbereitung angekommen bin, habe ich mich an ein Kinderbuch erinnert. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kinderbuch ist. Hört sich zunächst an wie eine Kindergeschichte, aber es ist eine zutiefst, wie soll man sagen, zutiefst auch ein Erwachsenenbuch. Manche von euch werden es kennen, nicht wie bei Räubers. Ich habe das schon vor vielen Jahren gelesen, aber eine Szene hat sich mir so tief eingeprägt und die passt so genau zu dem, was ich jetzt hier sage. Die möchte ich euch kurz vorlesen. Ich skizziere, das ist ziemlich am Anfang, es ist noch nicht so viel passiert. Dieses Buch handelt von Tom, einem kleinen Räuberjungen, der eine wilde Vergangenheit hat und dann zu diesem König kommt. Und dann so seine Erfahrungen macht in dieser neuen Umgebung, in dieser neuen Berufung. Und ich lese mal so ein paar kurze Abschnitte und am Schluss ist das, auf was mir am meisten ankommt. Tatsächlich, Tom durfte wieder auf seinem Schoß sitzen. Das wurde überhaupt Toms Lieblingsplatz, denn hier fand der kleine Junge alles, was ihm sein Leben lang gefehlt hatte. Hier war jemand für ihn da, hier war er willkommen. Ja, hier war sein eigentlicher Platz. Immer wieder kehrte Tom dahin zurück und der König hatte immer Zeit für ihn. Bis ihn die Angst überfiel und das kam so. In dem prächtigen Saal, wo der Tisch immer so reichlich gedeckt war, gab es noch viel mehr zu bestaunen. Bunte Bilder, lustige Vorhänge, herrlich duftende Blumen. An der Wand stand eine geschnitzte Truhe, darüber hing etwas ganz Hübsches. Es war wie ein Kästchen. Und wenn man unten an einer Schnur zog, erklang eine solch schöne Musik, wie sie Tom zuvor noch nie gehört hatte. Ganz verzaubert lauschte er, immer wieder zog er daran und hatte große Freude an den schönen Klängen. Wie sie wohl entstanden, das musste er sich näher ansehen. Als alle Kinder zum Spielen hinausgeeilt waren, blieb Tom alleine zurück, schwang sich auf die Truhe, holte das Kästchen herunter und öffnete das Türchen auf der Rückseite. Da waren viele silberne Rädchen, Stäbchen und Hämmerchen, alles sehr, sehr zierlich. Mit seinen etwas plumpen Bubenfingern probierte Tom, ob er selbst die Musik irgendwie anstoßen könnte. Oh weh, da war es schon passiert. Irgendwo macht es Knacks und ein Rädchen war gebrochen. Etwas surrte noch kurz, dann war alles still. Schade, nun war es aus mit der Musik und er, Tom, war schuld daran. Was hatte er getan? Da packte ihn die Angst. Er sah sich um, niemand hat ihn gesehen, schnell schlug er das Türchen wieder zu, hängte das Kästchen zurück zu seinem Platz und rannte aus dem Zimmer. Was würde jetzt mit ihm geschehen? Nichts wie weg. Aber wohin? Tom rannte aus dem Schloss in den Park. Er rannte und rannte nur fort immer weiter, bis er ein sicheres Versteck fand. Es war ein Baum mit einer ganz dichten Blätterkrone. Hier würde ihn niemand entdecken, hier war er sicher. Wovor eigentlich? Als Tom wieder zu Atem kam, plagten ihn schreckliche Gedanken. Nie wieder darf ich mich im Schloss sehen lassen. Sicher weiß jeder schon, dass ich es war. Was werden die Kinder sagen und der König? Wie wird er reagieren? Wohl sehr zornig, denn das Kästchen ist sicher sehr kostbar. Tom steckten seine üblichen Erfahrungen bei Räubers noch so in den Knochen. Er dachte an die Prügel, die es dort in solchen Fällen gegeben hatte, und er zitterte vor Angst. Und allmählich auch vor Kälte, denn inzwischen war es Nacht geworden. Gut, dachte Tom, dann finden sie mich wenigstens nicht mehr. Aber es war schrecklich unbequem auf dem harten Ast und er war alleine. Schade, im Schloss war es so schön gewesen. Er wäre gerne dort geblieben. Ob es hier wilde Tiere gab? Wenn der Wind in den Blättern rauschte oder ein Ast knackte, zuckte er zusammen. Lange hatte er so gesessen und sich krampfhaft festhalten müssen, um nicht herunterzufallen. Da, waren das nicht Schritte? Tom riss die Augen auf und starrte ins Dunkel. Eine große Gestalt stand unter dem Baum und eine tiefe Stimme sagte ruhig: Komm runter, Tom, es ist alles gut. Aber, stammelte Tom, ich hab doch... Der König unterbrach ihn: Es ist wirklich alles gut. Da ließ Tom sich einfach fallen und die ausgebreiteten Arme des Vaters fingen ihn auf. Mein Kind, musst du Angst gehabt haben? Warum bist du davongelaufen? Warum versteckst du dich vor mir? Weißt du, Schuld verstecken, das ist das Schlimmste für dich und für mich. Glaub mir, ich halte immer zu dir, ganz gleich, was du tust. Auch wenn du mal was falsch gemacht hast, kommst du am besten sofort zu mir, denn ich kann alles wieder gut machen und ich tue das so gerne. Willst du das lernen? Tom nickte und ließ sich verwundert, aber dankbar von seinem starken Vater nach Hause tragen. So unbegreiflich gut war dieser Vater, auch wenn man was angestellt hatte, konnte man zu ihm kommen. Das wollte der Junge sich merken. Aber weil das Kästchen kostbar gewesen war, beschloss Tom, den Schaden wenigstens einigermaßen wieder gut zu machen. So stand er am nächsten Tag ganz früh auf, pflückte einen großen Blumenstrauß für den König und stellte ihn an dessen Platz. Dann zog er eine dunkle Schürze über sein helles Gewand, deckte den Frühstückstisch für die anderen, half in der Küche, verzichtete sogar vor lauter Eifer auf das Essen, schaffte im Garten, in den Ställen, bei den Pferden und überall, wo er Arbeit sah. Er mühte sich den ganzen Tag ab und am Abend war er sehr müde von der ungewohnten Arbeit. Eigentlich konnte er mit sich zufrieden sein. Er hatte etwas geleistet. Aber etwas war nicht in Ordnung, als ob ihm etwas fehlte. Jetzt kommt dieser Abschnitt, auf den es mir besonders ankommt. Mitten in der Nacht wachte er auf. Da saß der König an seinem Bett und fragte: Tom, wo warst du den ganzen Tag? Und warum hast du mir weder guten Morgen noch gute Nacht gesagt? Danke für den Blumenstrauß, das war lieb gemeint. Aber du selber hast mir gefehlt. Als Tom ihm erklärte, dass er für den Schaden, den er angerichtet hatte, irgendwie hatte aufkommen wollen, meinte der König ganz ernst: Das ist nicht deine Sache. Den Preis hat ein anderer bezahlt. Ich habe dir doch gesagt, dass wirklich alles gut ist. Du darfst hier lernen, dich beschenken zu lassen, nicht selber verdienen zu müssen. So ist das in meinem Reich. Das war zu viel für den Bubenschädel. Verstehen konnte er das nicht. Aber weil er merkte, dass es dem Vater wichtig war, wollte er auch das lernen. Und als der König ihm die Schürze auszog, die er aus Versehen angelassen hatte und ihn liebevoll zudeckte, wusste er, was ihm gefehlt hatte. Das Zusammensein mit dem König, seinem Vater. Der sagte auch noch: Du, ich freue mich auf morgen, wenn du wieder zu mir kommst. Da schlief er lächelnd ein. Dass jemand sich auf ihn, Tom, freute, das hatte er noch nie erlebt. Die persönliche Begegnung mit Jesus. Stillhalten. Von Auge in Auge ihm zu begegnen. Ihm zu vertrauen. Es ist alles gut. Das ist ein großes Geschenk und eine große Freude. Tom hat angefangen, das zu verstehen. Eine Sache haben wir noch nicht im Blick gehabt und auf die möchte ich noch kurz eingehen. Wie Jesus. Was bedeutet das jetzt für dich? Über Teil 1 haben wir nachgedacht. Du lässt dich rufen und berufen in die Gemeinschaft mit Gott. Folge mir nach. Das ist das Erste und das Wichtigste. Was das bedeutet, haben wir heute angerissen. Eberhard Jung wird es am kommenden Sonntag in seiner Predigt ergänzen. Einzutreten in die Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Gott braucht dich wirklich nicht, mich auch nicht. Aber er will mich so gerne haben. Jeden Tag. Wo bist du gerade? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ganz weit weg, irgendwo, im Nirgendwo. In Gottes Dunstkreis, ganz in seiner Nähe, Angesicht zu Angesicht. Warum nicht heute den Entschluss fassen, Stille halten und Jesus anschauen? Er will dich so gern in seiner Nähe haben, so liebend gern und Zeit mit dir verbringen, eine Ewigkeit lang. Manche von euch haben die Erfahrung schon gemacht. Manche sind auf Entdeckungsreise, was das bedeutet, diesem Jesus nachzufolgen. Und entdecken dabei, dass es anscheinend auch zu Gottes Plan gehört, andere darauf hinzuweisen, andere in diesem Sinn zu berufen, Hinweisschild zu sein auf Jesus. Gottes Sprachrohr sein, dass andere Menschen Gottes Ruf hören. Anscheinend braucht er da oftmals andere Menschen. Das kann so klingen, Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Kommt zu mir, lässt Jesus ausrichten durch uns. Alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Eine der Hauptmotivationen meines Lebens und deshalb natürlich auch jetzt meines Engagements bei Life on Stage ist, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es nichts Besseres gibt für einen Menschen, genau diese Nachricht zu hören, sich in diesem Sinn berufen zu lassen und in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Ich bin davon überzeugt, es gibt nichts Besseres. Menschen in die Nähe Gottes bringen. Einen kleinen Schritt oder auch vielleicht einen größeren Schritt. Keine Ahnung, das entscheidet ja jeder für sich selbst, wie viele Schritte er gehen will. Aber jedem und jeder diese Perspektive zeigen, zu Jesus hin. Schau, du hast so eine schöne Berufung für dein Leben, ein Kind Gottes zu sein. Das ist der Sinn deines Lebens. Der Sinn deines Lebens ist nicht, ein Mitarbeiter zu sein. Du darfst ein Kind sein, ein Leben lang. Die Schweizer würden jetzt sagen, wie tönt das für dich? Wir würden sagen, wie klingt das für dich? Was löst es bei dir aus? Wie Jesus berufend zu sein. Wir nehmen uns einen Augenblick zum Nachdenken, beten, jeder für sich, und dann bete ich zum Abschluss. Amen. Lieber Herr, das tut so gut, Stille zu halten, dich vor Augen zu haben und zu entdecken, wer du bist und was du uns zusprichst und wie du uns einlädst in die Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Du stehst nicht da mit einer langen To-Do-Liste, sondern du stehst mit offenen Armen da und heißt uns herzlich willkommen, willkommen zu Hause, willkommen daheim. Ich bete, dass wir das staunend entdecken, neu wahrnehmen, uns beschenken lassen und dann vertrauensvoll die Hand ausstrecken und sagen, führe mich. Es wird ein guter Weg. Es bist ja du, der Herr, der führt, der uns liebt. Amen.